Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
127 Säulen aus weißem Marmor, fast 20 Meter hoch jede, jede einzelne mit kunstvollen Reliefs geschmückt, darauf auch noch eine aufwendige Dachkonstruktion. Dieses Bauwerk, das muss so prachtvoll gewesen sein, dass es den Gelehrten in der Antike fast die Sprache verschlug. Der griechische Dichter Antipatros von Sidon schrieb, der Tempel, der sich in den Wolken verliert, ließ alles andere verblassen. Vom Olymp abgesehen hat Gott Helios solch Wunderwerk niemals erblickt. Es geht um den Tempel der Artemis in Ephesos. Das liegt heute in der Türkei. Und wer dorthin reist, um sich diesen Tempel anzusehen, der einmal in etwa die Maße eines Fußballfelds hatte und zu den 7 Weltwundern gehörte, der könnte heute ein bisschen enttäuscht sein. Denn da steht nur noch eine einzige Säule in karger Landschaft. 1863, also vor 160 Jahren, hat man angefangen, nach dem Tempel der Artemis zu graben. Und wir wollen in dieser eine Stunde History mal versuchen, die Pracht aus der Antike wieder ein bisschen zurückzuholen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hallo Matthias, guten
Hallo
Tag.
Hallo Steffi, willkommen in der Show.
Dankeschön. Bevor wir über die Artemis sprechen, wollen wir über was anderes reden, nämlich über uns. Wir sind nämlich unterwegs und zwar
in Leipzig zunächst einmal am 20. September. Dort treffen wir um 19 Uhr auf euch und zwar im Zeitgeschichtlichen Forum. Und wir reden über den Westfälischen Frieden, der für manche eine Vorlage für Friedensschlüsse von heute sein könnte. Anmelden könnt ihr euch unter Deutschlandfunk Nova Anmeldung. Eintritt ist frei.
Ja, und dann sind wir auch noch beim Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg. Am 13. Oktober sind wir da zu Gast im Löwensaal und da geht es um den Putschversuch Hitlers, richtig?
Genau so ist es, 1923.
So, jetzt wollen wir aber über die Frau reden, der die Griechen diesen Tempel gewidmet haben. Wer war denn eigentlich die Artemis, Matthias?
Also, wenn du bei Wikipedia nachguckst, dann steht da, die war die Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit und der Geburt. Sie war die Hüterin der Kinder und der Frauen, also auch natürlich der Mütter. Sie gehörte zu den 12 olympischen Göttern. Sie war Tochter von Zeus und Leto und Zwillingsschwester des Apollon. Man sieht also, alles ausgedacht, halt ein Mythos. Und damit ist Artemis Teil der griechischen Mythologie. Und das wiederum war so etwas wie eine Sinngeschichte der damals sogenannten alten Griechen.
Das musst du uns bitte ein bisschen näher erklären jetzt.
Naja, wir werden das vielleicht ja noch vertiefen in dieser Sendung, aber vielleicht mal so viel schon vorab. Die alten Griechen, die suchten eine eigene Vergangenheit und eine Erklärung in der Welt, in der sie leben. Sie wollten verstehen, wie zum Beispiel die Gezeiten des Wassers, wie der Wind, wie der Regen entsteht. Und um das zu verstehen, versuchten sie eine Verknüpfung mit einer ausgedachten Götterwelt und der realen Welt. Die Schicksale waren verbunden in ihrer Auffassung. Die Anrufung der Götter zum Beispiel für günstige Winde, das verdeutlicht eben diese Verbindung. Geht eine Expedition gut aus, war da die entsprechende Gottheit gnädig. Also musste eine Opfergabe gebracht werden, aber es gab auch immer wiederkehrende Ehrungen oder Opfergaben, zum Beispiel die panhellenischen Spiele zu Ehren des Zeus.
Was hat das denn jetzt alles mit der Vergangenheit der alten Griechen zu tun?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen uns zurückversetzen. 800 vor Christus gab es weder ein Archiv noch ein Internet. Sie wussten nicht, wer 3 oder 4 Generationen vor ihnen gelebt hat, nur durch Hörensagen von den Alten. Deshalb haben sie sich eine heldenhafte Herkunftsgeschichte ausgedacht. Sie haben sich immer wieder erzählt und dann ist das alles von Historikern aufgeschrieben worden und so wissen wir davon. Daraus entstehen zum Beispiel die Geschichten von Odysseus, von der Gründung Trojas oder eben dem Kampf um Troja. Das hat alles nicht stattgefunden. Die Personen gab es alle nicht, aber es gab eben deren heldenhaften Geschichten. Und ein Teil dieser mythischen Welt war Artemis, die Göttin der Jagd.
Spielt denn die Artemis eigentlich eine große Rolle in diesen ganzen Sagen oder ist die mehr oder weniger eine von ganz, ganz vielen mehr oder weniger bedeutenden Göttinnen und Göttern?
Na, sie ist mittendrin und hat auch irgendwas mit unserer Schulzeit zu tun, jedenfalls früher. Der Kampf um Troja, der wird ja von Homer in der sogenannten Ilias beschrieben. Daran beschreibt er, wie die Stadt angeblich von einem griechischen Expeditionsheer belagert wird, 51 Tage lang, so lang jedenfalls ist seine Erzählung. Und jetzt zu Artemis. Weil Agamemnon, das war der Anführer der Griechen bei der Belagerung, eine von Artemis geweihte Hirschkuh getötet hat, soll angeblich Artemis eine Windstille geschickt haben und gefordert haben, dass Agamemnons Tochter, Achtung, Iphigenie, zum Opfer gebracht werden soll. Aber sie hat ein Einsehen und tauscht Iphigenie mit einem Opfertier. Iphigenie schickt sie dann als Priesterin nach Tauris. Aha. Und kein geringerer als Johann Wolfgang der Große von Goethe hat ihr ein gleichnamiges Bühnenstück gewidmet.
Ihr wurde viel gewidmet. Wir reden viel über sie. Es hat sie nicht gegeben, das haben wir schon gesagt. Aber den Tempel der Artemis, den hat es gegeben auf jeden Fall. Eine Säule steht noch in Ephesos. Die habe ich auch selber tatsächlich schon gesehen.
Ja, den hat es wirklich gegeben, den Tempel. Es hat eine sehr, sehr lange Bauzeit gegeben, das wissen wir. Es ist eine sehr schwierige Baulage, weil nämlich ein sumpfiger Untergrund da ist. Der Tempel wird 356 vor Christus bei einem Brand zerstört, dann wieder aufgebaut. Zerstört wurde der Tempel endgültig 268 von den Goten in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Römischen Reich. Die Reste wurden teilweise übrigens als Baumaterial genutzt. Das machen wir heute auch noch.
Gucken wir noch mal kurz auf die Artemis selbst. Wir haben das ja eben schon angesprochen. Die Artemis hatte als Göttin einen ziemlich großen Aufgabenbereich. Und da scheint auch nicht alles so richtig gut zusammenzupassen, wofür sie zuständig war. Professor Mark Föcking ist Literaturwissenschaftler und Romanist. Hallo, Herr Föcking.
Schönen guten Tag.
Sie haben sich ja intensiv mit der Göttin Artemis befasst. Welche Rolle hat sie gespielt in der griechischen Mythologie?
Die griechische Mythologie, wer einfällt, die römische ist dann eine andere. Und das macht dann auch den Reiz und die Problematik dieser Göttin aus. In der griechischen Mythologie ist sie zunächst mal in der homerischen Tradition eine der 12 olympischen Göttheiten und hat dann im Laufe der Mythengeschichte ganz wichtige unterschiedliche Ausprägungen erhalten. Nämlich war sie ursprünglich keine jungfräuliche Göttin, sondern eine von der Erdmutter abstammende Göttin der Fruchtbarkeit und Geburt. Als solche wird sie dann auch in der kleinasiatischen Kultur, also gerade in Ephesos, verehrt. Und dann entwickelt sie sich aber in der olympischen Religion, also Homer zum Beispiel, in Richtung eines weiblichen Gegenbildes, also ihrem Bruder Apoll, ein. So langsam wird sie dort dann auch beschränkt in ihren Aufgaben. Sie ist also Göttin der Jagd, Göttin der Natur, auch Göttin der Frau, also eine Göttin des Draußen, könnte man sagen.
Das heißt, wofür war sie dann alles zuständig?
Also sie war zum einen für die Natur zuständig. Sie hat sich überhaupt als Herrin der Tiere in der griechischen Mythologie herausgebildet, eine Herrin der freien Natur und damit natürlich auch verbunden Jagdgöttin. Sie ist aber tatsächlich nicht die Jagdgöttin im Sinne von Ausrottung oder Tötung von Tieren, sondern sie ist also tatsächlich auch für die Hege, für den Schutz der Natur zuständig. Sie wird sehr oft mit Hirsch und Bär in Verbindung gebracht. Als Göttin der Natur war sie dann aber natürlich auch Schutzgöttin der Frau beziehungsweise auch Schutzgöttin der Fortpflanzung und Schutzgöttin der Geburt.
Herr Föcking, ich finde, das ist erstens ein sehr großer Aufgabenbereich und zweitens finde ich, passen da Dinge auch nicht so gut zusammen. Also alleine die Stichworte Frau und Jagd.
Das ist richtig. Das liegt natürlich daran, dass hier nicht irgendwie auf dem Reißbrett und auf dem Entwurfstisch ein Göttinbild geschaffen wird, sondern dass diese Göttin sich ja zusammensetzt aus einer sehr, sehr langen und sehr weit zurückreichenden Tradition, in ganz unterschiedlichen Kultbereichen, in ganz unterschiedlichen Bereichen auch der europäischen frühen Götter- und Mythengeschichte. Und alle diese Elemente liegen so nebeneinander, werden dann zum Teil ein bisschen hervorgehoben, zum Teil sinken sie wieder ab. Aber gerade so die Zeit der früheren griechischen Mythologie, also quasi vorhomerisch, da stammen hauptsächlich also diese Natur Fruchtbarkeitsfelder her und nachher grenzt sich das tatsächlich dann etwas ein. Und die Römer haben dann mit Diana nochmal wiederum eine Eingrenzung vorgenommen.
Wenn ich nochmal zur Artemis zurückkommen kann, die Göttin der Jungfräulichkeit, das hatten Sie eben auch angesprochen, wie verträgt sich denn das mit der Göttin der Geburt?
Ja, das sind so zwei Dinge, die tatsächlich nebeneinander liegen. Also die Göttin der Jungfräulichkeit ist stark die römische Tradition, die man dann zum Beispiel auch bei Ovid in den Metamorphosen lesen kann, mit den berühmten Geschichten, dass sich dort also Diana als Göttin der Jagd umgeben mit Nymphen, nicht mit Männern, tatsächlich nur mit Jagd beschäftigt und Eindringlinge, die es auf ihre Schönheit und auf ihre Nacktheit abgesehen haben, wie Aktaion, die werden grausam bestraft, verwandelt in einen Hirschen und der Hirsch wird dann zerrissen von den Jagdhunden, die den Aktaion, den Jäger, begleiten. Also das ist die starke römische Tradition und stehen bleibt, könnte man sagen, aus der griechischen Mythologie oder auch aus der vorhomerischen Mythologie stark dieses naturmystische, naturgöttliche. Und dann ist da dann tatsächlich auch die Schutzgöttin für die Prokreation bzw. für die Geburt mit eingepreist.
Also wenn ich das mal so ein bisschen auf heute beziehe, dann muss ich feststellen, die Artemis war wie viele Frauen heutzutage offenbar früher für alles zuständig.
Ja, für fast alles. Also sie war jetzt nicht unbedingt für die erotische Liebe zuständig. Das ist die Aufgabe Aphrodites und der Venus. Mhm. Sie ist nicht zuständig für, sagen wir mal, Kultur und Kulturpraktiken, also für Dichtung, Literatur, aber auch nicht für Kriegsführung. Also sie hat nicht alles gemacht, aber sie hat schon ziemlich viel abzudecken.
Okay. Wie wurde denn der Artemis damals gehuldigt eigentlich?
Sehr unterschiedlich. Also die griechische Artemis hat unterschiedliche Ausprägungen. Das hängt natürlich wirklich jetzt wiederum mit den verschiedenen Vorgeschichten zusammen. Also der Artemis Tempel in Ephesus, der bringt sie ja als Naturgöttin mit dieser bekannten Artemis-Statue, dieser von vielen Brüsten oder Stierhoden, das ist noch nicht in der Forschung, soweit ich das weiß, nicht ganz klar, stark auf Prokreation festgelegt hervor. Und sie wird zum Teil dann auch von den Paaren als Schutzgöttin der Ehe, also ihres fruchtbaren Zusammenseines, gehuldigt. Bei den Römern ist es dann wieder anders. Die Römer, die haben Diana als Analogon zu Artemis gebracht. Und dort heißt es, ist also Diana hauptsächlich die Schutzgöttin oder die Göttin der Plebejer, also nicht der römischen Ritter. Also sie hat auch dort unterschiedliche, sagen wir mal, soziale Aufgaben zu vertreten und entsprechend wird sie auch gehuldigt von unterschiedlichen sozialen Gruppen.
Wenn wir mal zurückkommen ins Heute, wir haben eben schon gehört vom Artemis-Tempel, da steht heute nicht mehr viel, da gibt es nur noch eine Säule. Wird denn die Göttin Artemis heute noch irgendwie rezipiert? Spielt die noch in irgendeiner Form eine Rolle?
Wenn man den langen Blick zurückwirft, spielt sie eine sehr, sehr große Rolle. Also wenn man alleine sich den Namen, den weiblichen Vornamen Diana ansieht, den es ja tatsächlich noch gibt. Also meine Optikerin zum Beispiel heißt Diana mit Vornamen. Diana ist, oder Lady Diana Spencer. Mhm. Das deutet darauf hin, dass Diana tatsächlich so im hauptsächlich 16. Jahrhundert wirklich zu einem Vorbild oder einer mythologischen Verkörperung der Herrscherin geworden ist. Also Diane von Poitiers zum Beispiel, also die berühmte Mätresse des französischen Königs mit ihrem Schloss Anet, die hat sich wirklich in dieser Ikonografie der Diana eingerichtet. Und insofern ist Diana im 16., 17. Jahrhundert zu einer Herrscherin und einer Göttin der Herrscherin geworden. Und das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich der weibliche europäische Adel gerne diesen Namen Diana gewählt hat. Also das wäre so ein Ding, wo also Diana eigentlich, wenn man es auch nicht mehr richtig genau weiß, tatsächlich immer noch präsent ist. Aber dieses Ambivalente von Keuschheit und Zeugung, das lässt sich immer noch feststellen in dem wirklich interessanten Namenswahl einer Pille, eines Kontrazeptivums, die Diane heißt.
Auch da findet man die Artemis in irgendeiner Form wieder. Professor Mark Föcking ist Literaturwissenschaftler und Romanist, hat sich intensiv mit der Artemis befasst. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Riesig ist er gewesen, vor allem für die Zeit, der Tempel der Artemis. Und da könnte man ja meinen, sowas findet sich leicht wieder, auch wenn man erst viele Jahrhunderte später anfängt zu graben. Aber so einfach war es dann doch nicht.
Es ist das Jahr 1858. Der Brite John Turtle Wood ist auf dem Weg in die Türkei, nach Izmir. Er hat als Architekt einen Job bei der Ottoman Railway Company angenommen, um eine Eisenbahnstrecke auszubauen. Aber eigentlich ist er wegen etwas ganz anderem hier. Dem verschollenen Tempel der Artemis, das laut antiken Schriftstellern beeindruckendste Bauwerk unter den 7 Weltwundern der Antike. Und die Überreste dieses Tempels sollen angeblich in Ephesus liegen, nicht weit entfernt von seinem zukünftigen Arbeitsplatz. 5 Jahre wird es aber noch dauern, bis er endlich anfangen kann, sich einen Überblick über die sichtbaren Ruinen von Ephesus zu verschaffen. Erst steckt er sein eigenes Geld in die Expedition, dann wird er vom British Museum in London unterstützt. In seinem Buch Discoveries at Ephesus schreibt er:
Im Mai 1863, nachdem ich durch den Einfluss der Kuratoren des British Museums eine Erlaubnis von der türkischen Regierung erhalten hatte, begann ich meine Ausgrabungen in Ephesos auf der Suche nach dem lang verschollenen Tempel der Artemis.
Helfen sollen ihm dabei die Zeugnisse antiker Schriftsteller.
Also, laut Xenophon floss der Fluss Selinus am Tempel vorbei. Ja, Strabo schreibt das auch. Plinius spricht aber von zwei Flüssen. Und Philostratos schreibt da etwas von einer Straße, die durch das magnesische Tor zum Tempel führt. Lag der Tempel außerhalb der Stadt? Vielleicht sogar auf einem Hügel?
Viele der Aufzeichnungen widersprechen sich oder geben nur vage Anhaltspunkte. John Turtle Wood muss also auf gut Glück loslegen.
Ein Loch da und dort drüben kommt das nächste hin.
An erhöhten Stellen lässt er seine türkischen Arbeiter Probelöcher bohren, doch ohne Erfolg. Zudem machen den Männern die Hitze und die schweren Arbeitsbedingungen immer wieder zu schaffen. John Turtle Wood wird ungeduldig. Seine Geldgeber sitzen ihm im Nacken. Und auch die türkischen Behörden beobachten seine Grabungen ganz genau. 3 Jahre lang lässt John Turtle Wood in Ephesus graben. Die Überreste verschiedener Stätten wie dem großen Theater werden freigelegt. Immer wieder schickt er neue Berichte nach London. Und dann kommt er endlich. Der entscheidende Hinweis. Eine Inschrift an der Ostwand des südlichen Seiteneingangs des Theaters liefert eine detaillierte Beschreibung des Weges vom Theater zum Tempel der Artemis.
Das ist es. Wir sind so nah dran.
Und doch vergehen noch mal 2 Jahre, bis sie 1868 den nächsten wichtigen Anhaltspunkt finden. Das Magnesische Tor. Von da an legen sie Straßen und Mauern frei, nummerieren das Gebiet mit Hilfe von freigelegten Grundstücksgrenzen durch.
Im Feld Nummer 9 und Nummer 14 waren Wohngebäude. Im Feld Nummer 7 die Priesterunterkünfte. Im Feld Nummer 1 das Marmorpflaster.
Die Hinweise verdichten sich. Inschriften und freigelegte Marmorreste bestätigen, dass der Tempel ganz in der Nähe sein muss. Er schreibt im Februar 1870 nach London:
In einem der tiefen Löcher, die hier gegraben wurden, wurden große Blöcke aus weißem Marmor etwa 18 Fuß unter der Erde gefunden.
Wood ist eigentlich schon überzeugter, von den Tempel in 5,5 Metern Tiefe gefunden zu haben. Doch die entscheidenden Beweise, ein Fund am Originalstandort, die fehlen ihm noch. Und das Schicksal meint es nicht gut mit ihm. Immer wieder setzen heftige Regenfälle ein. Anfang des Jahres 1871 steht die Ausgrabungsstätte unter Wasser. Außerdem sind die Schienen auf dem Weg nach Ephesus zerstört. John Turtle Wood muss die Ausgrabungen wieder einmal vertagen.
Ich muss endlich Beweise für London liefern.
Als der Regen einige Wochen später nachlässt, besucht er am 6. Februar 1871 die Ausgrabungsstätte. Und an diesem Tag, fast 8 Jahre nach dem ersten Besuch in Ephesus, finden sie eine Säulentrommel, die noch am ursprünglichen Ort liegt. Vor lauter Vorfreude fällt John Turtle Wood auf dem Weg nach unten fast von der Leiter. Aber er hat es geschafft. Einige Tage später schreibt er nach London:
Ich hoffe, dass die Ankündigung, dass die Entdeckung des Artemis-Tempels in Ephesus nun zweifelsfrei feststeht, dem Kuratorium die gleiche Genugtuung verschafft, die mir selbst nach den vielen Jahren der Suche zuteil geworden ist.
Da hat sich die lange Suche doch gelohnt. Ein Beitrag von Luisa Philipp war das. Matthias, lass uns doch noch mal genauer sprechen über diesen Tempel jetzt. Wann ist der denn eigentlich gebaut worden?
Ja, so ganz genau weiß man das nicht, aber es gab jedenfalls Vorgängerbauten oder Kultorte ungefähr ab dem 10. Jahrhundert vor Christus. Ab dem 8. Jahrhundert gab es dort eine Holzkonstruktion. Die ist ungefähr 100 Jahre später durch eine Überschwemmung zerstört worden. Die Lage ist dieselbe wie heute, nämlich in der Stadt Selçuk, früher Ephesus im Südwesten der Türkei, ganz nah an der Ägäis. Ephesus war damals sehr reich und ein Verwaltungssitz der römischen Provinz Asia, eine der größten Städte der Antike übrigens. Und dort beginnt 550 vor Christus der Bau des Artemis-Tempels.
Wir haben ja jetzt schon mehrfach erwähnt, das war ein riesiges, prachtvolles Bauwerk. Wie lange hat man denn in der Antike, wo man ja so von unseren heutigen Werkzeugen wirklich kaum etwas hatte. Wie lange hat man denn damals gebraucht, um sowas überhaupt aufzubauen, fertig zu machen?
Ja, unvorstellbar lange. Man weiß es vom Bau des ersten Artemis-Tempels aus dem 6. Jahrhundert, etwa 120 Jahre. Der Bau war wirklich sehr, sehr kompliziert. Es wurde zwar heimisches Marmor verwendet, aber die Ausmaße waren eben sehr groß. 111 mal 57 Meter als Unterbau. Und darauf standen beim ersten Bau 106 Säulen in 19 Meter Höhe. Das war für damalige Verhältnisse unvorstellbar groß und voluminös. Und du musst dir vorstellen, das Ganze wurde aufgebaut auf einem sumpfigen Untergrund und auch die Beschaffung des Baumaterials, also des Marmors zum Beispiel, war nicht besonders einfach, 8 Kilometer entfernt, für Ochsenkarren auf einem weichen Untergrund zu ziehen, alles schwierig, also musste es gerollt werden.
Ein Riesenaufwand, also man hat keine Kosten und Mühen gescheut. Michael Kerschner ist Archäologe am Österreichischen Archäologischen Institut in Wien. Herr Kerschner, wer hat den Bau des Tempels der Artemis etwa um 580 bis 570 vor Christus eigentlich beauftragt und wer hat ihn bezahlt?
Wir wissen durch eine verlässliche Quelle, dass sich ein an sich sehr berühmter Mann für diesen Bau engagiert hat. Und zwar schreibt uns Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung, wie er auch genannt wird, dass der Lyderkönig Kreusos in Ephesos die goldenen Rinder und die meisten Säulen stiftete. Und das bringt man in Zusammenhang mit dem ersten großen Marmortempel, der manchmal in der Forschung deshalb auch Kreusos-Tempel genannt wurde. Ein riesiger Bau von 112 Metern Länge, der wahrscheinlich 104 oder 106 Marmorsäulen hatte. Und Kreusos war König des Ephesos benachbarten Lyderreiches. Die Lyder erlebten in den Jahrzehnten kurz vor dem Tempelbau einen unglaublichen Boom, weil es ihnen gelang, Goldfunde, die sie im eigenen Territorium hatten, auch wirtschaftlich auszunutzen. Und das gelang ihnen vor allem durch die Erfindung der Münzprägung. Also die ältesten Münzen in der westlichen Welt sind diejenigen der Lyder.
Also da war ordentlich Geld vorhanden, höre ich jetzt raus.
Genau, Geld war überhaupt kein Problem für Kreusos. Und ein Problem hatte er aber politisch, denn er kam rasch in Rivalität zu seinem östlichen Nachbarn, dem Perserreich, dem König Kyros, dass das erste Imperium der Welt überhaupt wurde. Und Kyros stürzte den Kreusos. Sein Reich, das Lyderreich, wurde persische Provinz. Auch Ephesos wurde persische Provinz. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass der Tempelbau weiterging. Also obwohl die Perser ja ganz andere...
Obwohl Kreusos gar nichts mehr zu sagen hatte.
Ja. Der war vermutlich tot. Also wir wissen nicht genau, er verschwindet dann von der Bildfläche.
Stand an dieser Stelle, wo der Tempel gebaut wurde, stand da vorher eigentlich schon etwas oder hat man den ins Niemandsland gebaut? Wissen wir was darüber?
Dieser Tempel, der des Kreusers, war schon der vierte an dieser Stelle. Es gibt kleinere Vorgängerbauten, von denen der älteste aus der Zeit um 650 vor Christus zu den ältesten griechischen Tempeln überhaupt zählt. Der war noch sehr bescheiden, 11 Meter mal 6,5 Meter, aber er hatte schon einen hölzernen Stützenkranz rundherum. Dieser Tempel wurde aber sehr schnell durch Hochwasser zerstört, so wie seine drei Nachfolger. So haben wir eine sehr schnelle Abfolge von Tempeln im 7. Jahrhundert, sodass schon 100 Jahre später der nächste und damit fünfte Tempel gebaut werden musste.
Dieser Tempel wurde ja 356 vor Christus auch durch einen Brand zerstört, wenn ich richtig informiert bin. Wie kam es denn dazu? War das Brandstiftung oder ein Unfall?
Wir haben dazu eine antike Überlieferung von einem viel späteren Autor, dem römischen Grammatiker Solinus, der uns berichtet, dass ein gewisser Herostratos Feuer gelegt hätte an diesem Tempel, damit sein Name für ewig in Erinnerung bleiben würde. Er hätte das auch gestanden und es gelang ihm dann auch damit, bis heute seinen Namen zu bewahren. Nun, wenn wir uns diese Geschichte näher ansehen, dann kommen Zweifel an der Historizität. Dieser Tempel war riesig. Die Säulen waren 20 Meter hoch Der gesamte Tempel bis hin zu den Dachziegeln war aus Marmor. Das Einzige, was brennen konnte, waren die Deckenbalken. Die waren aus Holz. Mhm. Nur wie kommt ein einzelner Mann in 20 Meter Höhe, kann dort Brennmaterial hinbringen, kann dort Feuer legen, sodass das wirklich auch brennen konnte. Wir können den Brand archäologisch nachweisen. Es gibt Stücke vom Dach, die eindeutig verrußt sind, die zerbröseln, weil der Marmor zu viel Hitze bekommen hat. Nur wie dieser Brand entstand, das ist völlig unklar. Es sieht so aus, als wollte man einfach einen Sündenbock finden, den man dann auch dafür entsprechend bestrafen konnte. Denn es war für die Ephesier ein Problem. Artemis, ihre mächtige Schutzgöttin, konnte ihren eigenen Tempel nicht vor Brand beschützen. Mhm. Das war Erklärungsnotstand.
Und der Tempel wurde danach ja auch wieder aufgebaut. Welche Bedeutung hat er denn dann gehabt bis zu seiner endgültigen Zerstörung durch ein Erdbeben?
Nun, man hat versucht, den Tempel erstaunlich rasch in nur einem halben Jahrhundert wieder fertigzustellen. Und zwar auf genau gleichem Grundriss, in genau gleicher Größe. Man hat mehr oder weniger eine Kopie gemacht, nur auf noch höherem Sockel, damit noch imposanter. Und da dies einer der größten Tempel überhaupt war, wurde er dann in hellenistischer Zeit zu den 7 Weltwundern gezählt. Also im Hellenismus ab dem 3. Jahrhundert vor Christus liebte man es, die Welt zu systematisieren, und man erstellte Listen der wichtigsten, eindrucksvollsten Monumente. Und da war dieser Tempel auch darunter.
War das eigentlich ein öffentlicher Tempel, Herr Kerschner, oder durften da nur bestimmte Menschen rein?
Wir haben oft eine falsche Vorstellung aufgrund unserer eigenen Gewohnheiten. Also die Versammlung im griechischen Kult fand nicht im Tempel statt. Die Versammlung der Kultgemeinde, die eigentliche Opferfeier, fand im Freien statt, vor dem Tempel, rund um den Altar. Der Tempel war gar nicht dafür gemacht, so viele Menschen aufzunehmen, die dort feiern konnten. Und auch dieser Tempel, obwohl er so riesig ist in Ephesos, ist nicht für eine große Menschenmenge gemacht. Er war nämlich im Inneren ein unüberdachter Hof. Und in diesem Hof stand ein kleines Tempelchen, ein kleiner Schrein. Und dort war das Kultbild der Göttin. Und das durften nur sehr wenige Menschen sehen. Also natürlich die Priesterinnen, die Priester. Wir haben eine antike Überlieferung, die sagt, dass nur Männer und Jungfrauen, also keine verheirateten Frauen, Zutritt zum Tempel hatten. Aber auch nur sehr wenige Normalsterbliche durften das Kultbild in seiner ursprünglichen Aufstellung sehen. Wir wissen das, weil sich ein römischer Konsul, der extra ein Buch darüber schrieb, rühmte, er hat das Kultbild so nah gesehen, dass er so genau bestimmen konnte, aus welcher Holzart das geschnitzt ist. Hm. Die gesamte Bevölkerung der Stadt konnte das Kultbild dann sehen, wenn es in der großen Prozession durch die Stadt getragen wurde. Und die war für den Kult sehr wichtig, weil sich dort die ganze Stadt versammelte und die Göttin sozusagen Besitz von ihrer Stadt nehmen konnte.
Aber rein kamen nur sehr wenige in den Tempel der Artemis. Das hat uns Michael Kerschner erzählt. Er ist Archäologe am Österreichischen Archäologischen Institut in Wien. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Matthias, wenn wir jetzt mal auf die griechische Mythologie gucken, das ist ja schon erstaunlich. Wir reden da über was, das es gar nicht gegeben hat, was uns aber bis heute tatsächlich noch beschäftigt und auch ja noch fasziniert. Woran liegt das? Was glaubst du?
Ja, da werden wir gleich sicher noch mehr zu hören. Ich glaube, das hat etwas mit der Suche nach den eigenen Spuren zu tun, also nach der Herkunft, nach der Abstammung. Was war vor uns, was war vorher? Und dann gibt man sich, jedenfalls damals bei den alten Griechen, eine heldenhafte Vergangenheit als Vorbild für die Gegenwart und als Vorbild für die Kinder und die Jugendlichen, die dann dem nacheiferten. Zum Beispiel Odysseus. Über den schreibt eine britische Altphilologin Edith Hall. Er war ein tüchtiger Allrounder, ein begnadeter Redner und erstklassiger Krieger. Odysseus war listenreich, ein ausgezeichneter Navigator und Schwimmer, ein idealer Pionier, Grenzbewohner und Siedler mit diplomatischem Geschick, Geduld und Selbstbeherrschung. Zudem konnte er in nur 4 Tagen ein Floß bauen. Er war ein erfolgreicher Bauer, ein Experte für Weinanbau und überragender Sportler. Und natürlich hat dieser Teufelskerl auch beim anderen Geschlecht ein Steinebrett. Gleichwohl, seine treue Ehefrau Penelope schließt ihn nach langen Jahren des Wartens liebevoll in die Arme. Und so liebe Steffi, wollten alle jungen Griechen am liebsten auch werden.
Ja, das kann man sich ja wirklich gut vorstellen.
Genau.
Da sind die bösen Dinge nicht überliefert, nehme ich an. Nur die guten. Hören wir mal, was Florian Knaus darüber denkt. Er ist Direktor der staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek. Das ist ein Aufbewahrungsort für Skulpturen in München. Hallo, guten Tag, Herr Knaus.
Hallo, guten Tag.
Wer hat sich denn die griechische Götter- und Mythenwelt eigentlich ausgedacht?
Das wissen wir nicht. Aber das sind auch nicht etwa Geschichten, die sich eine Person irgendwann ausgedacht hat. Wie zum Beispiel Tolkien sich den Herrn der Ringe und diese Geschichten ausgedacht hat. Das ist über einen langen Zeitraum, vor sehr langer Zeit, die wir nicht genau bestimmen können, entstanden. Die Vorstellung von einem Pantheon, also davon, dass es eine Vielzahl von Göttern gibt, die die Welt und auch die Menschen erschaffen haben und die auf das Leben dieser sterblichen Menschen Einfluss nehmen, das finden wir in vielen Kulturen. Die sogenannten indogermanischen Völker, dazu zählen neben den Griechen auch die Hethiter oder die Römer oder auch die Germanen, die hatten ähnliche Vorstellungen. Und das heißt, dass es zum Beispiel männliche und weibliche Götter gab, die für unterschiedliche Bereiche zuständig waren. Und an der Spitze stand in der Regel ein männlicher Wettergott. Wenn Sie jetzt aber explizit wissen wollen, wer sich das, also diese griechischen Götter ausgedacht hat, dann könnte man wenigstens als Behelfsantwort sagen, Gestalt gegeben haben den griechischen Göttern Dichter und Künstler. Also das waren, anders als etwa bei der mosaischen Religion oder auch im Islam oder im Christentum, nicht Propheten, sondern es waren Dichter und Künstler. Vor allem Homer und Hesiod, also zwei der frühesten griechischen Dichter, die wir überhaupt kennen, aus der Zeit vor und um 700 vor Christus, haben das Götterbild der Griechen entscheidend geprägt. Und Vasenmaler und Bildhauer haben die Vorstellung von dem Aussehen dieser Götter dann konkretisiert.
Also das heißt, das ist ja dann ein riesiges Gesamtkunstwerk von vielen Dichtern und Künstlern gemeinsam geschaffen. Kann man das so sagen?
Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen muss man sagen, dass die Vorstellung von dieser Götterwelt, und es sind nicht nur Götter, sondern auch sterbliche Helden spielen da eine Rolle, die war damit, also mit dem, was Homer und Hesiod geschrieben hatten, nicht für alle Zeiten festgelegt. Schon diese beiden Autoren haben manches widersprüchlich geschildert. Und in den folgenden Jahrhunderten hat sich der Mythos immer wieder gewandelt. Also wir kennen heute die griechische Mythologie vielfach auch aus dem Mund der klassischen athenischen Dichter des 5. Jahrhunderts. Und ja, von Stadt zu Stadt konnte es im Einzelfall ganz unterschiedliche Mythen und Göttervorstellungen geben. Also etwa die Artemis wurde in Ephesus ganz anders verehrt als etwa in Athen. Auch wie sie aussah, das hat man sich an unterschiedlichen Orten innerhalb der griechischen Welt sehr verschieden vorgestellt.
Also jeder konnte da so seine Vorstellungen einbringen, jeder Künstler.
Ja, auch dazu muss man sagen, es gab dann schon zu einer bestimmten Zeit so eine gewisse Kanonisierung. Also die Griechen haben nicht von Anfang an sich ein ganz konkretes Bild von diesen Göttern gemacht. Oder zumindest können wir das nicht fassen. Also erst als die Griechen mit dem Schreiben anfingen, und das fängt für uns mit Homer, sagen wir mal irgendwann kurz vor 700 an, haben sie den Göttern bestimmte präzise zu fassende Eigenschaften und auch ein charakteristisches Aussehen gegeben. Die Bildkünstler, also die Bildhauer, die Vasenmaler, haben das dann in künstlerischer Form ausgestaltet. Und dann hat gewissermaßen für zwei Jahrhunderte jeder Künstler da noch seine eigene Fantasie oder das, was ihm von seinen Vorfahren überliefert wurde, mit eingebracht. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde das dann kanonisiert. Das heißt, dann gab es schon relativ einheitliche Vorstellungen vom Aussehen der jeweiligen Götter. Das hat vielleicht 150 Jahre oder so gedauert.
Warum sind diese ganzen Geschichten eigentlich erfunden worden?
Die Menschen haben sich natürlich schon sehr früh gefragt, also nicht nur die Griechen, sondern schon lange vorher und in wahrscheinlich allen Kulturen, woher sie kommen und wie die Welt um sie herum entstanden ist. In der altorientalischen, also mesopotamischen, aber auch in der griechischen Mythologie, aber auch in der uns, wenn man so will, näheren germanischen, wurden zunächst die Götter, dann die Welt und schließlich die Menschen erschaffen. Also man musste zunächst einmal den Ursprung der Götter klären, bevor man dazu kam, wie diese Welt dann zustande kam und wie die Menschen erschaffen wurden. In der griechischen Mythologie gibt es dazu auch, wie ich eben schon gesagt habe, nicht eine einheitliche Fassung. Da wird mal berichtet, dass die Menschen aus dem Blut der Titanen entstanden seien oder von Zeus aus der Asche der vom Blitz erschlagenen Titanen, also einem den Göttern mehr oder minder gleichwertigen Geschlecht erschaffen wurde. Um 700 hat dann Hesiod, den habe ich Ihnen eben schon genannt, also auch so ein ganz früher Dichter, geschrieben, dass Prometheus, also auch ein Titan, den Menschen aus Lehm und Wasser erschaffen habe. Mhm. Also diese Geschichten dienten dazu, den Menschen sich die Welt, wie sie ist und warum sie so ist, zu erklären.
Das sind ja alles existenzielle Fragen, die wir uns ja letztlich heute auch noch alle stellen, ne? Also warum sind wir hier? Was war denn eigentlich so vor uns? Wo kommen wir eigentlich her? Das sind ja eigentlich immer noch die gleichen Fragen.
Das ist richtig.
Hm. Würden Sie denn sagen, dass die Griechen, die alten Griechen, da bessere Antworten drauf gefunden haben, als wir sie heute vielleicht finden? Also das mit dem Lehm und dem Wasser, das hat mich gerade nicht so überzeugt.
Nein, aber diese griechische Mythologie hat die Griechen nicht davon abgehalten, immer weiter neugierig Fragen zu stellen. Also die griechische Göttervorstellung hat nicht verhindert, dass sich in Griechenland wohl zum ersten Mal irgendwo auf der Erde die Philosophie, also die Wissenschaft entwickelt hat. Und man hat dann unablässig nach besseren Erklärungen für bestimmte Phänomene gesucht. Also Aristoteles hat noch gesagt, jeder Mensch strebt nach Wissen. Ob das heute noch so gültig ist, weiß ich nicht, aber für die Griechen traf das in gewisser Weise zu. Diese alten Griechen waren besonders neugierig und haben deswegen immer weiter geforscht und haben deswegen ja auch auf vieles, sowohl auf naturwissenschaftliche Phänomene wie auch auf philosophische Fragen, geistesgeschichtliche Dinge, Antworten gesucht und vielfach auch gefunden. Also etwa die Vorstellung, dass die Erde eine Kugel war oder dass die Sonne eigentlich nur ein großer, heißer Stein ist, das hat man auch schon in der Antike formuliert. Das war vielleicht nicht unumstritten, aber Einzelne sind also da auch schon zu solchen Erkenntnissen gelangt. Und wenn Sie eben sagen, die Griechen haben sich mit Fragen beschäftigt, die uns heute noch beschäftigen, dann ist es richtig, dass im Grunde vor allen Dingen mit eben der griechischen Philosophie, die durch Sokrates dann nochmal einen besonderen Schub erhalten hat, im Grunde auf ganz wichtige Fragen schon Antworten gesucht wurden und die vielfach auch durchaus überzeugend waren. Deswegen spielen ja auch Sokrates bzw. Platon, der das, was Sokrates formuliert hat, für uns festgehalten hat, Aristoteles und andere griechische Philosophen noch heute eine wichtige Rolle, weil das, was sie an Gedanken formuliert haben, für uns heute immer noch durchaus diskutabel erscheinen.
Also die griechische Mythologie ist immer noch aktuell, sagt Florian Knaus. Er ist Direktor der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek in München. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Matthias, kommen wir doch nochmal zurück in unsere Zeit. Was machen denn die griechische Mythologie und die Götterwelt für dich heute noch so interessant?
Also erstmal ist natürlich nichts übertragbar. Also von damals zu heute könnte es unterschiedlicher nicht sein. Zwischen uns und den Griechen liegen wirklich Welten. Aber eins, das muss ich schon sagen, finde ich sehr bedenkenswert. Die Geschichten zum Beispiel von Odysseus oder vom Kampf um Troja, das war damals Gesprächsinhalt. Damit wurden damals Werte und Normen weitergegeben, eine positive Herkunft und gleichzeitig Demut vor den Göttern. Das könnten wir im Übrigen auch machen mit natürlich abgewandelten Inhalten. Aber in den allabendlichen Talkshows kritisieren wir alles und jeden und bieten eine wirklich düstere Zukunftsprognose. Mhm. Wir könnten es im Prinzip mit anderen Inhalten, auch so wie die alten Griechen machen, was für eine fantastische Entwicklung Europa genommen hat, von vielen Kriegen zur EU. Da gibt es tatsächlich viel zu kritisieren, aber die EU ist das Beste, was die Europäer je hinbekommen haben. Und das könnte man durchaus öffentlich thematisieren.
Ja, und sie haben es geschafft, den Tempel der Artemis zu bauen. Das war für die damaligen Zeiten auch ein richtig großes Ding. Wir hoffen, wir konnten diesen fantastischen Tempel in euren Köpfen wieder so ein bisschen auferstehen lassen. Schön, dass ihr dabei wart heute. In der nächsten eine Stunde History, da geht es um den 160. Todestag von Jakob Grimm. Das ist der große Bruder von Wilhelm. Und die Gebrüder Grimm, die haben ja nicht nur Märchen geschrieben, sondern die haben noch jede Menge andere gute Sachen gemacht für die deutsche Sprache. Mehr dazu hört ihr in der nächsten Folge mit Markus Dichmann dann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut. Bis dahin.
Und wir sehen uns in Leipzig.
Und in Nürnberg, hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.